Herzlich willkommen zum Podcast der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Mein Name ist Dominik Schewe und heute wieder mal an meiner Seite Sebastian. Hallo.
Hallo.
Ja, Sebastian, wir starten natürlich wie jede Woche. Wie ist deine Woche gelaufen?
Ja, insgesamt bin ich ganz zufrieden, muss ich sagen. Ich habe viele Ligen gewonnen, die wichtigsten auch, außer war wieder die Engine Room Liga. Da sieht es einfach jede Woche schrecklich aus. Ich weiß nicht, ich habe das Pech aus letzter, oder ja, ich nenne es jetzt mal Pech aus letzter Saison mitgenommen und stehe jetzt 0-3. Das ist katastrophal. Aber in der Conference Liga habe ich gewonnen und bin jetzt sogar, weil ich ganz gute Points vorhab, bin ich auf Platz 1 in meiner Liga. Also mit 2 und 1 auf Platz 1. Könnte schlechter laufen nach 3 Wochen.
Auf jeden Fall. Wobei, man muss halt sagen, ne, was jetzt passiert, ist halt wirklich nicht so wichtig.
Ja, das
es kommt darauf an, in die Playoffs zu kommen und da dann abzuliefern. Ansonsten bei unserem System ja mit Auf- und Abstieg, ja, da geht es um jeden Platz in den Playoffs und nicht vorher. Ja,
vor allem, wenn du in die zweite Bundesliga aufsteigen willst. Viele Aufsteiger gibt es da nicht. Ich glaube nämlich nur der Sieger steigt auf.
Schön, dass wir das nur glauben und wir nicht wissen. Ich weiß es tatsächlich auch gerade nicht. Aber dafür gibt es ja unsere Homepage, wo man es alles nachlesen kann, unser Regelwerk. Ja, bitte seht es uns nach.
Wie lief es ja, denn bei dir? Ich glaube...
Ach, warst du schon fertig?
Ja, ich bin da schon fertig.
Ja, also nach meiner letzten Euphorie-Woche sozusagen, wo ich 16-3 in mein Ding gegangen bin, ist es, ja, wie nicht anders zu erwarten, ein bisschen wieder runtergegangen. Aber ich bin immer noch zufrieden, steht 12-7 diese Woche. Und die 3 Ligen aus dem DST-Universum habe ich allesamt wieder gewonnen. Also ich bin sehr positiv wieder gestimmt heute in dem Podcast. Genau, in der... In unserer Liga habe ich gegen Lutz gewonnen und da wieder Lamar Jackson natürlich der Game Changer mit über 40 Punkten. Und nächste Woche darf ich da gegen den lieben Wayne Smiley, aka Daniel. In meiner Divisionsliga habe ich, wie angekündigt, den Fidel Castro weggefriedelt und habe damit 127,22 zu 86,46 Punkten gewonnen. Stehe jetzt 3-0 und spiele nächste Woche gegen den Flausch. Und dann kommt die Hörerliga noch. Ich habe ja angekündigt, dass ich gegen Adrian spiele. Und auch der musste sich meiner Übermacht geschlagen geben. 105,9 Punkte zu 73,44 Punkte. Also er hatte wirklich keine gute Woche. Tut mir fast ein bisschen leid, so hoch gewonnen zu haben. Ich hätte mir ein bisschen knapperes Ergebnis gewünscht. Aber freue mich dafür umso mehr. Also, DST-Universum kann kommen. Wenn es weiter so läuft. Freue mich.
Vor allem, ich habe auch geguckt, jetzt als Vorbereitung für unser Hauptthema quasi diese Woche, der Champions League, habe ich auch ins Champions League Quali-Ranking geguckt und du bist auf Platz 30 mit deinen Punkten.
Ja, also. Gut, dass du es ansprichst, nicht ich, sonst heißt es wieder so, es ist Selbstbeweihräucherung oder so. Ja, klar, freue ich mich total. Ich glaube, 17 Punkte fehlen mir jetzt noch auf Platz 12, dass ich da tatsächlich nächstes Jahr reinkomme. Aber wir sind halt erst in Woche 3.
Ja.
Also es ist noch ein weiter Weg. Ja, aber ich habe ein bisschen mir hoffentlich den Weg geebnet. Ich habe nämlich heute meinen ersten Trade in der Bundesliga eingefädelt. Vielleicht willst du deine Meinung kurz kundtun. Wir haben im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ich habe abgegeben, den habe ich abgegeben, Gabriel Davis, Tyler Lockett, nein, den habe ich doch nicht
abgegeben. Palmer hast du abgegeben.
Ach genau, Joshua Palmer und Kenneth Walker und habe dafür Alvin Kamara bekommen.
Ja.
Man muss dazu sagen, ich hatte schon einen Spieler zu viel im Kader, ich musste einen droppen und habe dann halt sozusagen einen 2-1 Trade gemacht.
Nee, finde ich einen guten Trade, also wir hatten uns ja auch vor dem Trade schon drüber unterhalten. Die Alternative wäre Tyler Lockett statt Palmer zu traden, aber ich finde es mit beiden ist das absolut solide. Ich glaube auch, dass Kamara wieder besser werden wird als aktuell. Und bei Kenneth Walker bin ich mir halt echt nicht sicher. Also ich glaube, der sieht echt gut aus und ich glaube durchaus, dass der noch eine richtige Fantasy-Relevanz haben kann. Vielleicht auch noch diese Saison. Aber man müsste halt drauf warten, weil ich glaube noch nicht, dass jetzt in den nächsten 1-2 Wochen der wirklich startbar ist. Und dann ist es halt vielleicht, finde ich, 2 Bankspieler, die du abgibst. Und da halt für den Tausch Gabe Davis zu Kamara. Und ich finde, das kann man definitiv machen. Gerade wenn du vielleicht auf Running Back noch einen bräuchtest, kann man das gut machen.
Genau, also Man muss dazu sagen, ich wollte heute unbedingt traden. Ich habe extra meiner Liga geschrieben, weil ich auch einmal einen Trade heute verkünden wollte hier. Und lustigerweise sind dann lauter Trades über die Bühne gegangen, wo ich nicht involviert war. Und dann hat sich der liebe Matteo dann doch bereit erklärt, mit mir einen Trade einzugehen. Natürlich nicht nur deswegen, also wir waren schon ein bisschen länger im Gespräch. Und das war eine super Ausgangssituation. Vielleicht das auch für euch als Tipp. Ich habe ja gesagt, ich stehe 3-0. Der Matteo steht aktuell 0-3. Und das ist eigentlich immer eine ganz gute Trade-Basis, weil meistens brauchen die Teams, die ein bisschen weit schlechter gestartet sind und auch nicht so viele Points vorhaben, dann doch eher ein bisschen Breite im Team. Und die, die 3-0 starten oder sowas, vielleicht dann doch noch was in der Spitze, so wie ich jetzt Kamara zum Beispiel. Und so konnten wir uns ganz gut einigen. Bevor er mir Lockett angeboten hatte und wir uns dann am Ende auf Palmer geeinigt hatten, hatte ich ihm auch Duvernay anstatt Lockett oder Palmer angeboten. Das war ihm halt zu wenig. Dann kam er mit Lockett, das war mir zu viel. Und dann haben wir uns auf Palmer geeinigt. Der Rest stand dann eigentlich schon das Gerüst. Und jetzt, ich finde es einfach geil. Ich glaube, vor 3 Saisons wäre es noch geiler gewesen, aber ich habe jetzt CMC und Alvin Kamara zusammen auf der Running-Back-Position. Ich finde, das sieht einfach gut aus und ich hoffe, die beiden kommen nochmal zu alter Stärke zurück. Und ja, aber auch da kommen wir später nochmal zu so einem Thema, was die Running-Backs angeht.
Genau.
Ja, jetzt wollte gar nicht so viel über mein Trade sprechen. Ich habe gehört, du hast auch einen gemacht in der Bundesliga.
Nee, das war leider nicht in der Bundesliga.
Ach, das war gar nicht in der Bundesliga. Ah, okay.
Das war in einer Dynasty-Liga. Da habe ich mir Mooney für Hockenson geholt, damit bin ich dann letztlich auch ganz zufrieden, weil ich will mein Team ein bisschen jünger aufstellen und bin ich jetzt nicht unbedingt auf sofortige Punkte angewiesen und ich glaube einfach, dass Mooney nochmal durchstartet, wenn auch nicht diese Saison, dann vielleicht in den nächsten Saisons, aber dafür eignet sich Dynasties ganz gut.
Wollte gerade sagen, hättest du den Trade auch in der Redraft-Liga gemacht?
Das kommt voll drauf an, was man auf Titan hätte. Ich hätte jetzt in dem Fall noch Irv Smith gehabt. Kann man durchaus machen, aber ja, wie gesagt,
die Frage zielt halt darauf ab, glaubst du, dass Mooney diese Saison schon nochmal zurückkommt oder ob er erst...
Das ist halt die Frage. Ich könnte mir halt vorstellen, dass mit der Coaches-Situation oder mit Justin Fields das halt problematisch wird. Gibt es da aber noch einen Change? Könnte das passieren? Bei Coaches weiß ich nicht. In der ersten Saison, der Head Coach ist ja jetzt erst seit diesem Jahr da, eher unwahrscheinlich, ob sie Justin Fields benchen, glaube ich zwar auch nicht, aber wenn da was passiert, kann es halt nochmal richtig durch die Decke gehen und deswegen, wenn man darauf spekulieren möchte, kann man es machen, aber wahrscheinlich eher nicht.
Sehr gut. So, genug von uns. Wir wollen mal in eure Ligen wieder reinschauen und was bei euch heute auf dem Waiver abging. Wir haben jetzt gerade 19.24 Uhr am Mittwochabend, nehmen wir auf, haben extra wieder gewartet, dass die Waiver auch durchgegangen sind und auf unserer Statistikseite auch aktualisiert sind. Und ich gebe dir jetzt mal den Vorzug. Über welchen Spieler würdest du gerne reden, der heute um 18.05 Uhr über die Bühne gelaufen ist?
Ja, dann nehme ich einen der zwei in den Top-Waiver-Claims, also mit dem höchsten Bit nicht so dabei ist, sondern eher weiter unten auftaucht, aber der tatsächlich insgesamt am meisten geboten worden ist, nämlich Romeo Dubs von den Green Bay Packers. Der wurde für ca. 14,3 Fab-Dollar im Schnitt gewavert in insgesamt 44 Ligen und ja, insgesamt 572 erfolgreiche Fabs und da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Also, das war auch so mein Top-Waiver-Target. Ich hatte ihn tatsächlich auch eigentlich in der Liste, die wir auf Instagram jetzt, wo ich auf Instagram gestern ein Video zu gemacht habe, welche Spieler ihr euch holen sollt, hatte ich den auch auf meiner Liste gehabt, aber Peter und Björn nicht, deswegen ist er dann leider rausgeflogen. Und ich war.
Ja, das ist. Ich hätte ihn auch drauf gehabt, aber ich habe es leider nicht rechtzeitig geschafft, euch meine Liste zuzuschicken. Aber guckt euch das an, Sebastian, das erste Mal live auf Insta. Also, das muss man sich geben, auf jeden Fall.
Auf Twitter findet ihr das Video übrigens auch.
Ja. Hast du sehr gut gemacht, übrigens.
Wenn ihr da nochmal in den Feed schaut. Und ja, also wie gesagt, ich finde Romeo Dubs sieht richtig, richtig gut aus. Ich habe jetzt auch eine Statistik gesehen, dass er so nach Advanced Metrics tatsächlich so momentan der drittbeste Rookie-Receiver ist. Und da viele, also zum Beispiel bei Yards per Route Run, da echt gut aussieht. Und ich glaube, so langsam vertraut Aaron Rodgers auch Romeo Dubs. Und der könnte sich echt in diese Nummer 1-Rolle entwickeln. Und das wäre natürlich... Wenn dein Quarterback Aaron Rodgers ist, ist das natürlich ein krasses Upside noch nach oben. Also Klar, da könnte es jetzt auch ein paar Wochen geben, die jetzt ein bisschen schlechter sind, aber da bin ich sehr gespannt. Das könnte sich noch als richtiger Stil erweisen, den jetzt hier noch vom Waiver geholt zu haben.
Wie fährst du viel geboten?
In den Ligen, wo ich ja war, Redraft, war der nur in einer Liga da. Und ich hätte was.
Ansonsten war er immer schon in deinem Kader, ne?
Ja, entweder das oder bei anderen im Kader, aber ich habe ihn tatsächlich schon relativ häufig. Aber ich hätte da locker 31 Fab oder sowas geboten. Also ich gehe immer, vielleicht nochmal als kurze Erläuterung, ich versuche immer $1 mehr zu bieten als so eine normale, also als so eine gefühlte Grenze, die es gibt. Also ich finde 5 oder so die ganz normalen 10, 20, 30, 40, 50 sind immer so, was man dann bietet, und da bieten man manche dann genau $1 mehr, und manchmal gehe ich sogar dazu, dann 52 zu bieten. Ich
wollte gerade sagen, jetzt wo du das gesagt hast, musst du die 2 hinten haben, nicht mehr die 1.
Also da nochmal, um vielleicht doch nochmal Leute nochmal, also bei Gleichstand quasi noch einen Ticken mehr zu bieten als andere vielleicht. Deswegen so in dieser Richtung hätte ich für ihn ausgegeben, wenn er jetzt in der Bundesliga noch verfügbar gewesen wäre und ich so viel Fab gehabt hätte.
Genau, ich habe auch auf ihn geboten, habe nur $17 geboten, habe ihn noch nicht bekommen. Wäre aber noch über dem durchschnittlich erfolgreichen Fab gewesen, 14,3. Aber es hat einen guten Grund, weil ihr könnt auf der Homepage schon gucken. In meiner Liga ist er nämlich am teuersten weggegangen. Oh. Also er ist nämlich der 15 teuerste, das 15 teuerste Gebot diese Woche gegangen zu Maceo, mit dem ich auch getradet hatte. Und er hat $40 für Romeo Dubs ausgegeben. Also da hätte ich mit meinen $17 wirklich keine Chance gehabt. Gut, mache ich weiter mit dem nächsten Spieler. Ich habe mich so gefreut, ich muss ihn jetzt direkt nehmen, bevor du mir gleich wegnimmst. Und zwar, Jalen Waddle war bei uns in der Bundesliga also nicht in der ersten Bundesliga, sondern in dem Universum, auf dem Waiver. Und zwar in der AFFC Regionalliga Ost 3. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Wir müssen da irgendwie nochmal reingucken. Ich habe leider keinen Zugriff auf die Liga. Und der Teammanager Beatsteaks 1989 ist der Glückliche mit $95. Was ich aber noch am allererschreckendsten finde, es haben nur 3 Leute drauf geboten aus der Liga. Also das finde ich schon sehr interessant, wenn ein Jalen Waddle da auf den Transfermarkt sozusagen kommt. Die 95 finde ich voll gerechtfertigt. Also ich meine, auf was will man warten? Auf welche Spieler will man warten mit seinen Fab-Dollern? Also in der Kategorie kommen die eigentlich nie auf den Markt. Ja, und dann leider von 12 nur 3 mit drauf geboten. Schade.
Ich weiß nicht, ich kann mir das nur so erklären, dass Waddle vielleicht aus Versehen getroppt worden ist und man versucht hat, vielleicht so ein Gentleman's Agreement zu machen, dass halt nur einer drauf bietet und 2 Leute haben dagegen verstoßen. Ich weiß es nicht. Es wäre
ein Argument. Aber meinst du nicht, dass ein Liga-Commish mit Absprache mit dem Conference-Commish so einen versehentlichen Drop auch rückgängig gemacht hätte, wenn man ihn drauf angesprochen hätte?
Also
auch das, ne? Wenn euch mal irgendwas passiert, wenn das plausibel ist oder sowas, schreibt den Liga-Commish an. Der wiederum wird sich wahrscheinlich dann mit dem Conference-Commish auseinandersetzen, wenn das nicht allein entscheiden will. Und halt findet, also wir sind eine Familie. Wir wollen ja, dass es allen gut geht, und wir wollen das auch anständig beleuchten und natürlich dann auch anschauen, ob das auch wirklich wahr ist, was da alles so gesagt wurde, und dann eine Entscheidung fällen, die eigentlich meistens im Sinne der Liga und im Sinne von euch ist. Also scheut euch da nicht zu schreiben.
Genau, also weil, vielleicht kommen wir da auch nochmal später zu, da wolltest du vielleicht bei einer Frage nochmal näher drauf eingehen, wie jetzt die Rollenverteilung generell so ist in der Organisation. Jetzt zu Waddle zurück nochmal, also ich hätte persönlich alles dafür geboten, was ich noch an Fab übrig gehabt hätte. Wenn man hier sieht, auf ihn wurde auch durchschnittlich 49,7 nur geboten, waren die anderen Gebote auch relativ niedrig, also keine Ahnung, etwas merkwürdig, aber ja. Wolltest du noch was zu Waddle sagen oder soll
ich? Nö, ich habe alles gesagt. Also,
gibt's noch?
Alle Leute in meiner Liga, bitte droppt ihn auch einfach mal. Ist gar kein Problem.
So, gibt's noch einen Spieler, den du auf dem Schirm hast, oder soll ich dann noch mit meinen?
Ja, ich würde sagen, wir machen schön abwechselnd. Wenn du noch einen hast, dann.
Ja, ich hätte vielleicht noch 2.
Ja, hau raus.
Ich habe jetzt nochmal die Defense. Eine Defense, das ist die einzigste Defense, die jetzt hier noch verfügbar ist. Oder die in unseren Top 20, was verfügbar? In den Top 20, Waiver Pickups bei uns in der Statistik aufgeführt ist, so muss man es richtig sagen. Die gingen 43 Ligen vom Board für durchschnittlich 5,3 erfolgreich Fab, also der Bieter, der ihn bekommen die Bieter, die ihn bekommen haben, haben im Schnitt 5,3 bezahlt. Genau, und das sind die Green Bay Packers tatsächlich. Wer mein Video gesehen hat auf Instagram und Twitter, dem wird aufgefallen sein, dass die Defense da auch mit drin war und ich da schon gesagt habe, dass das so meine Nummer 1 Defense für die nächsten, oder die, der Nummer 1 Target ist auf Waiver bezüglich Defenses für die nächsten Wochen, weil einfach nur gute Matchups anstehen. Also jetzt die jetzt New England ohne Mac Jones, dann die Giants, dann die Jets und dann die Commanders. Das sind, können jetzt halt 4 Games sein, wo die Defense über 10 Punkte jeweils macht und wo man die einfach easy behalten kann. Also ja, Glückwunsch an alle, die sie bekommen haben. Ich habe sie auch versucht, in allen Ligen, wo es geht, zu haben.
Ja, bei mir waren sie überall schon weg. Ich habe natürlich die auch gelauscht und wollte gucken, aber ich habe sie nirgendwo bekommen. Ja, damit kannst du direkt deinen nächsten machen, weil das wäre auch das gewesen, was ich noch angesprochen hätte. Also von daher kannst du noch deinen dritten Spieler raushauen.
Ich dachte, du hast da noch einen Spieler, der in Chicago spielt auf dem Schirm. Da wolltest du noch.
Findest du das? Ja, aber wir haben ja eben schon über ihn geredet. Du hast ihn dir ertradet. Es geht wahrscheinlich um Daniel Mooney, auf den du anspielen willst.
Tatsächlich nein, doch nicht mal. Ich meinte Khalil Herbert.
Ach so, weil ich dich noch flamen wollte. Ja, genau, okay, dann machen wir noch eine kleine Side-Story. Und zwar, wir haben eine gemeinsame Gruppe mit noch 14 anderen Hansels, die sich sehr gerne über Football austauschen. Und kurz vorm Spieltag hatte ich in meiner Home League das Problem, dass ich noch einen Spieler droppen musste, um meine Aufstellung zu machen. Hab dann meine Bank und Spieler, die in Frage kommen, da gepostet und hab einfach mal eine Umfrage gemacht, wen ihr denn so droppen würde. Und Sebastian war der Erste, der gesagt hatte, ja, ich würde auf jeden Fall Khalil Herbert droppen. Ich bin übrigens David Montgomery-Owner auch gleichzeitig gewesen und ja, ich habe dann anscheinend nicht mehr weitergelesen, als ich das geschrieben hatte, dass ich auch Monty-Owner bin, dass Sebastian dann auch ein bisschen zurückgerudert hat. Hab ihn dann getroppt, was jetzt erstmal vom Prozess her nicht so schlimm ist, weil keiner wusste, dass Monty sich verletzt und man jetzt schon direkt Herbert bräuchte. Also ich bin auch gar nicht böse um die Punkte, die ich da verloren habe, weil ich hätte ihn eh nicht aufgestellt im Vorfeld. Aber es ist natürlich jetzt richtig blöd, dass man ihn nicht mehr hat. Und ich habe ihn heute in dieser Home League auch nicht wiederbekommen. Das ist viel Ärgerlichere eigentlich daran. Jetzt habe ich halt einfach mit Monty einen Running Back, der unter Umständen nicht spielt. Es steht noch nicht fest. Wahrscheinlich wird er spielen, aber mit wahrscheinlich weniger Workload. Und ist natürlich ärgerlich, aber ist jetzt auch kein Beinbruch. Ich werde das schon irgendwie wieder ausmerzen. Ich werde da auch nicht sauer auf dich sein. Es war am Ende ja meine Entscheidung. Ich wollte nur ein Stimmungsbild mehr abholen. Aber bei uns, um das abzurunden, ging er in 22 Ligen weg für durchschnittlich 22,4 Fab-Dollar, also auch richtig teuer. Und ja, ist unsere Nummer 2 in den Top-Waiver-Claims. Khalil Herbert.
Gut. Ja, ich habe jetzt nicht mehr einen Spieler im Gesamten, aber mehr nochmal zwei Spieler, die ich auch, beziehungsweise eigentlich drei Spieler, die ich auch in meinem Video genannt hatte, nämlich Njoku, Trevor Lawrence und Tyler Conklin, gingen in sehr vielen Ligen weg. Also Conklin ging in 78 Ligen weg, Njoku in 82 und Trevor Lawrence in 64 Ligen insgesamt. Insofern, das waren auch wirklich so ein bisschen die Top-Targets, auch jetzt im Nachhinein quasi, die Leute, die ich da vorgeschlagen hatte. Gibt es noch irgendwie zu einem Spieler von denen, was du, ob du da noch was zu sagen möchtest, irgendwie besonders hoch oder niedrig von den
Preisen? Nö, ich finde es einfach gut, dass die Leute auf dich hören.
Gut, vielleicht haben sie sie auch so oder so ausgewählt, aber
ja, kann schon sein. Gehen wir doch mal davon aus, dass sie auf dich gehören.
Ja, vielleicht, der eine oder andere, mal sehen. Ich glaube, das wär's mit den Waiver.
Ja, dann schließen wir den Waiver für diese Woche. Und wir machen eine kleine Änderung. Sonst kam jetzt erstmal, letzte Woche hatten wir den Bundesliga-Rückblick gemacht. Den verschieben wir ein bisschen nach hinten und machen jetzt erstmal eure Storys und Fragen. Und da haben uns wieder einiges erreicht. Und zwar der liebe Alligator Milch ist wie immer am Start. Und er fragt, was soll ich nur tun? Ich bin tatsächlich etwas verzweifelt. Wieder verliere ich mein Matchup in der Regionalliga Ost 2 wegen der falschen Spieler im Starting Lineup. Diesmal starten auf Wide Receiver und Flex Justin Jefferson, Rashad Bateman und Terry McLaurin. Draußen sitzen DK Metcalf, Devonta Smith und, ich gehe mal von aus, Khalil Herbert.
Ja.
komm, fang du einfach an, bevor ich was. Ich habe schon einen Take, aber du darfst gerne loslegen.
Ja, was soll man dazu sagen? Im Endeffekt, Jefferson ist sowieso immer ein klarer Starter. Dass der jetzt in dieser Woche nicht performt hat, ist halt einfach Pech. Da gibt es nichts und ich würde den auch nach wie vor jede Woche starten. Das ist halt einer von den Spielern, wo es einfach heißt, egal wie, also solange er fit ist, startet man den. Bei Bateman bin ich mir halt ein bisschen unsicher, weil ich finde, Bateman enttäuscht mich dahingehend, dass er nicht die klare Nummer 1 bei den Ravens ist, zumindest nicht so spielt wie eine Nummer 1 im Sinne von, er kriegt die Targets, er kriegt die Receptions, sondern bisher war, sah er eigentlich gar nicht schlecht aus vom Fantasy-Output insgesamt. Das war aber meistens daher, dass er ein, zwei große Big Plays hatte und darüber kommt seine gesamte Production in den ersten beiden Wochen. Und die hat jetzt hier mal gefehlt und dementsprechend hat er einen kleinen Stinker hingelegt. Und das ist halt bei ihm wirklich die Gefahr, also generell bei fast allen Baltimore-Receivern, das gleiche kannst du eigentlich über Devin Duvernay auch sagen. Wenn die Big Plays fehlen, wird es halt für die schwierig zu punkten und Andrews ist der Einzige in dieser Offense, der eigentlich richtig diese Nummer 1 Rolle inne hat, quasi. Selbes Phänomen kann man eigentlich fast bei KC beobachten und ja, McLaurin enttäuscht die Saison auch etwas. Insofern kann man vielleicht für die kommenden Spiele sicherlich drüber nachdenken, Metcalf oder Smith, also vor allem Devonta Smith sah jetzt in Woche 2 und 3 richtig gut aus, ob man den startet und sich und vielleicht Bateman auf die Bank setzt. Das kann man sich überlegen, ist für mich kein klares Du, aber das wäre auch sicherlich eine Überlegung für die kommenden Wochen wert. Aber immerhin, ich finde, er ist relativ breit aufgestellt im Kader.
Das wäre nämlich auch mein erster Take gewesen. Also auf Wide Receiver gerade kannst du dich, glaube ich, gar nicht so beschweren. Das ist ja auch die Krux an der Sache. Wenn man dann doch relativ breit aufgestellt ist, dann hat man öfter mal dieses Dilemma, dass man dann falsch aufgestellt hat. Wenn man jetzt eh nur zwei, drei Gute hat, die man jede Woche aufstellt, dann kommt man in diese Situation halt nicht und muss sich auch nicht ärgern. Trotzdem wäre ich, glaube ich, lieber ein bisschen breiter aufgestellt und könnte ein bisschen rotieren. Wobei er so breit aufgestellt ist, wo man tatsächlich auch mal über einen 2-1-Trade irgendwo nachdenken könnte, meiner Meinung nach. Zwei abzugeben, vielleicht einen etwas besseren sogar noch zu bekommen. Aber ich bin da ein bisschen anders rangegangen. Ich habe einfach überlegt, hätte ich denn vor dem Spieltag überhaupt anders auf, hätte ich es persönlich anders aufgestellt. Und ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich, wenn nur über Metcalf nachgedacht, weil ich das Matchup gegen Atlanta einfach gut fand. Aber das ist halt auch so ein, weil, ja, ich hätte wahrscheinlich ein Bateman draußen gelassen, muss ich schon sagen. Aber das ist, du hast halt so evaluiert, das haben wir letzte Woche auch schon so gesagt, und dann ist das auch in Ordnung. Und dann musst du halt im Endeffekt dann auch leider mit dem Ergebnis leben. Aber es ist deine Entscheidung und da muss man sich dann nicht ärgern. Also wenn, dann nur über dich selber und nicht über die Spieler. Du hast es ja entschieden. Also es ist einfach nichts Schlimmes und das passiert. Und nächste Woche stellst du auf jeden Fall richtig auf und gewinnst dein Matchup und gehst dann hoffentlich 1-3. Fabian hat uns geschrieben. Nach einer enttäuschenden Woche 1 hat er Kelce für Chubb getradet, also Kelce weggetradet und Chubb geholt, um den Running Back Room etwas aufzubessern. Und was ist passiert? Chubb hat mir jetzt 2 Wochen in Folge den Sieg geholt. Willst du was? Wollen wir zu Nick Chubb später
noch? Ja, ich würde zu Nick Chubb später noch was dazu sagen.
Also lieber Fabian, ein bisschen Geduld noch. Wir reden nachher noch über Nick Chubb. Dann gehen wir direkt weiter zu Matthias Henrichs. Eine super Nachricht, vielen Dank dafür. Kyle Pitts lebt noch. Ich habe mir direkt mal 3 Ausrufezeichen dahinter gepackt. Und dazu noch die Erkenntnis, von nun an lieber Olave statt Cooks aufstellen. Jetzt fange ich mal an. Kyle Pitts lebt noch, ja, also abwarten. Also erstens fand ich ihn nie richtig tot. Er war schon im Spiel eingebunden, hat halt nicht so viel gefangen, weil die Pässe auch manchmal nicht so gut waren oder wie auch immer. Aber er muss es natürlich trotzdem noch weiter über Wochen beweisen, dass er seine Draft-Position ist, auch wert ist. Aktuell finde ich immer noch, dass ich ihn viel zu hoch gedraftet habe. Ja. Aber die zweite Frage, oder beziehungsweise dass die Erkenntnis, die er hatte, Olave über Cooks starten, oh, da bin ich gar nicht so weit dabei. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt mal angeguckt, die nächsten 3 Matchups. Cooks wird nämlich gegen die Chargers, die Jaguars spielen und danach hat er Bye Week. Und Olave spielt gegen die Vikings, die Seahawks und die Bengals. Ich muss sagen, da stelle ich doch lieber Cooks auf die nächsten Wochen. Also das gerade gegen die Chargers, da ging für Wide Receiver schon einiges in diesem Jahr. Und er ist für mich halt auch einfach der Go-To-Guy da bei Houston und er wird auch wieder richtig gute Spiele abliefern. Also ich will gar nicht sagen, dass man Olave schlecht reden sollte, gar keine Frage. Ich habe den mir jetzt auch heute in einigen Waivern geholt, aber über Cooks sehe ich ihn noch nicht. Ich sehe ihn auch in der Aufstellung, aber wenn ich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich doch noch bei Cooks bleiben. Siehst du das anders?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also, ich finde halt, bei Rookie-Receivern muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Weil wenn man sich jetzt mal seine Receptions über die ersten 3 Wochen anguckt, waren das 3, 5 und 9. Also, und die ersten 2, also 3 oder 5 Receptions in den ersten 2 Wochen, das finde ich reicht zum Beispiel nicht, um ihn über einen Cooks aufzustellen. Also, wenn er so viel als, ja, als normalen Standard bekommen würde. Wenn er jetzt aber 9 hat, und er hatte jetzt auch 13 Targets letzte Woche, ist das natürlich schon Zahlen, die ihn eigentlich ein Nummer 1 oder ein Nummer 2 Receiver auflegt und einer, den man eigentlich starten sollte. Ich meine, dazu kommen seine 147 Yards, die waren natürlich jetzt sehr, sehr stark, aber die wirst du nicht jede Woche wahrscheinlich bekommen. Jetzt muss man noch dazu sagen, dass jetzt, ich glaube, für das nächste Spiel ist Landry und Michael Thomas, da ist noch nicht so ganz sicher, ob die spielen können.
Ja.
Wenn sie nämlich,
bei Thomas ist noch ein Fragezeichen, ja.
Genau. Wenn einer von den beiden ausfällt, ist es vielleicht noch eher ein Start für mich, aber ich wäre da vorsichtig, gerade gegen Minnesota, könnte ich mir vorstellen, dass er auch wieder deutlich besser verteidigt wird. Ja, deswegen muss man einfach mal gucken. Aber für die Flex wäre wahrscheinlich so oder so für mich ein Kandidat, weil wahrscheinlich hat er Cooks als Wide Receiver Starter und hat auf der Flex noch jemand anderen. Und da ist Olave auf jeden Fall ein guter Pick, finde ich momentan. Also ich bin dann vielleicht ein bisschen positiver noch, was jetzt Olave Cooks im Vergleich angeht, aber ja.
Ja, wie gesagt, ich finde Olave überhaupt nicht schlecht, aber über Cooks würde ich ihn aktuell noch nicht starten.
Ja, das kann ich, wie gesagt, nachvollziehen, aber ja. Ey.
Der Nico 49ers schreibt uns, er spielt auch insgesamt 17 Ligen, also auch schon ein bisschen länger in der Materie anscheinend drin. Er ist 10-7 gegangen in seinen Ligen, wieder recht ausgeglichen, aber die Siege überwiegen, das ist schon mal gut. Endlich auch in der Home-Liga gewonnen, dank Andrews. Jamonte Williams und Eckler machen mir allerdings ein wenig Kopfschmerzen. Wie seht ihr das? Also, Jamonte Williams, das musst du übernehmen, ich übernehme dann Eckler.
Ja, wie sieht man jetzt Jamonte Williams? Das ist natürlich.
Aber eigentlich kann man das auch auf weiter hinten
verschieben. Ja, genau. Eigentlich ist das auch was für später.
Ja.
Lass uns das auch später machen.
Gut. Wir sagen jetzt noch nicht warum, aber es klärt sich alles auf. Okay, dann gehen wir weiter zu Zettel. Die Woche trotz katastrophalen Punkten in der DST-Liga gewonnen. Nun gibt es mit Patterson, Dylan, Mattison und Carly Herbert eine Menge Kopfzerbrechen, wer kommende Woche den letzten Startingplatz bekommt. Also, die Frage zieht jetzt wirklich mal auf den Start-Sit ab, sozusagen. Also, wen würdest du aufstellen auf den letzten Flexplatz und wen nicht?
Die Frage.
Soll ich es nochmal vorlesen?
Nee, ich hab's vor mir. Die Frage ist: gegen wen spielt ihr nächstes Wochenende? Ich bin mir nämlich bei dem Spielplan jetzt bei euch gar nicht so sicher, tatsächlich.
Gegen.
Soll ich schnell nachschauen?
Nee, ich weiß es doch. Oh, sowas nervt mich ja. Das ist wie, kennt ihr, ihr hört ein Lied, dann fällt euch der Sänger nicht ein, das ist genau dasselbe gerade, das ist ja schlimm. Gegen Cleveland, natürlich.
Ah, okay. Ja, weil, also Patterson ist für mich eigentlich der Spieler von den dreien, also nochmal Patterson, AJ Dillon, Mattison und Khalil Herbert, der wahrscheinlich am meisten eingebunden wird. Bei Herbert hängt es halt stark davon ab, ob Monty spielt oder nicht. Das war jetzt vor ein paar Tagen, hieß es, dass er Day-to-Day ist. Wenn er nämlich spielt und Herbert zwar dann immer noch mehr sieht als Monty, aber Montgomery ihm immer noch halt Snaps klauen wird, dann wäre für mich Carly Herbert nicht mal unbedingt ein Starter. Genauso ist es mit Mattison und Dalvin Cook. Bei Dalvin Cook hieß es nämlich auch, dass er Day-to-Day ist. Also auch da muss man abwarten, ob er spielt. Weil wenn Cook spielt, ist für mich Mattison auch ein Sit. Und AJ Dillon ist halt, spielt gegen New, die Packers spielen gegen New England, wie ich schon angesprochen hatte. Und ich glaube, dass da die Patriots Offense nicht viel punkten wird, dass die Packers sehr viel laufen werden, spätestens in der zweiten Hälfte. Und da ist halt die Frage, sieht das jetzt Aaron Jones oder AJ Dillon? Wer funktioniert da besser? Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass AJ Dillon ein gutes Spiel hat. Aber ich habe Patterson normalerweise drüber und auch gegen die Browns. Das ist jetzt kein Matchup, wo ich jetzt denke, dass Patterson komplett aus dem Spiel genommen wird. Da habe ich dann Patterson über AJ Dillon. Aber ja, ist relativ knapp.
Ja, ich habe da überhaupt nichts zu ergänzen. Ich würde das tatsächlich genauso sehen. Ich würde tatsächlich, wenn einer von den beiden ausfällt, auch den Backup starten über Patterson, egal welcher von den beiden ausfällt.
Ja,
Aber weil,
eher Herbert
ja.
bei Mattison wäre ich mir nicht so ganz sicher. Weil die Saints
Gegen,
Defense ist halt
ja.
auch nicht so schlecht. Gerade gegen den Run
Das stimmt.
eigentlich.
Gut. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was damit anfangen, lieber Zettel. Und viel Erfolg für die Woche. Gut, dann hat uns noch eine Frage von C.A. erreicht. Ja, wie sind die Aussichten für Allen Robinson? Wird er noch liefern bei den Rams? Da habe ich mich als erstes gefragt, steht da irgendwas im Raum, dass er noch wechselt? Das hört sich so an, als ob er noch ein anderes Team geht und da vielleicht abliefern könnte, aber davon habe ich gar nichts mitbekommen. Nein, ne? Das ist,
Das,
habe ich falsch gelesen dann
ja, ich
sozusagen,
glaube, da
falsch
hast du
interpretiert.
ein bisschen zu viel hinter den
Ja,
Zeilen
weil er
gelesen.
die Rams so betont hat, das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert.
Ja, gut, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass er vielleicht am Ende der Saison getradet wird, weil die Rams ja jetzt schon in so einem All-In-Move sind und man vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden ist. Und es gab ja auch am Anfang die Stories, dass er sich, ich sag jetzt mal, salopp gemobbt fühlt, weil er zum Essen nicht eingeladen wird und sowas. Ich weiß nicht, ob du die Stories mitbekommen
Ja,
hast.
ich habe gedacht, das wäre ein April-Scherz, aber
Aber
irgendwie.
ja, also was davon so richtig war, das weiß ich nicht. Da wird manchmal auch vieles einfach ein bisschen zu heiß gekocht. Fakt ist, aus meiner Sicht, für diese Saison wird er da sein und da bleiben. Und ich finde halt, ich habe da nämlich extra nochmal reingeschaut. Was halt extrem krass ist, er steht halt fast immer auf dem Feld. Also er hat Snapshares von 90-97%. Zum Vergleich, Olave hatte 70-77%. Und was bei ihm halt wirklich fehlt, sind die angesprochenen Targets. Er hat jetzt in den ersten 3 Wochen 2, 5 und 5 Targets gehabt. Das ist jetzt halt für einen Spieler seiner Klasse nicht so gut, weil man ihn eigentlich als Nummer 1 Receiver sieht und Cooper Kupp spielt halt die Nummer 1 und nimmt wahnsinnig viele Targets weg. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie viel da noch kommt, aber ich glaube immer noch, dass sich das nochmal ein bisschen stabilisieren wird. Er muss halt vielleicht noch einfach ein bisschen länger reinkommen in diese Offense und ja, seine Rolle einfach nochmal annehmen, aber so viel, wie er auf dem Feld steht, zeigt es für mich, dass die Coaches ihm vertrauen und ihm auch auf dem Feld haben wollen. Und das ist einfach, finde ich, nur eine Frage der Zeit, bis die Targets dann auch mal höher kommen und bis dann auch mal ein richtig gutes Spiel insgesamt bei rauskommt.
Ich bleibe dabei, es liegt gar nicht um den Robinson, sondern an Stafford. Ich habe es, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen schon mal
Ja.
gesagt. Für mich ist, wenn ich dem zugucke, der hat seinen ersten Read. Wenn da kein Platz ist, dann kommt er ins Schwimmen und weiß nicht mehr, wohin und was überhaupt. Tut mir leid für Robinson, weil auch das habe ich schon mal gesagt. Er ist eher so dieses Contested Catch Monster, was anscheinend Stafford ein bisschen abschreckt, Bälle dahin zu werfen. Und dann nimmt er doch lieber den komplett freien Cooper Kupp, weil er einfach der bessere Route Runner ist. Aber es ist halt nicht immer Cooper Kupp komplett frei und da muss man halt vielleicht auch mal woanders hinwerfen. Macht er aber leider nicht.
Tja, er hat sich für die Rams entschieden. Er hätte auch zu anderen
Ja,
Teams wie den Packers wechseln
vielleicht wurden
können.
ihm andere Sachen versprochen.
Ja, man weiß es nicht. Aber ja, ich fand es auch
Ja, bei den
fragwürdig, dann
Packers, oh,
wechseln.
das wäre ein Traum gewesen. Ach du meine Güte, das wäre ein Fantasy-Traum
Ja,
gewesen, glaube
das wäre richtig schön geworden. Das war so mein Off-Season-Traum, muss ich ehrlicherweise zugeben.
Ja, kann ich verstehen.
Da bin ich immer noch
Aber vielleicht
enttäuscht.
muss man auch langsam mal damit aufhören und sagen, hey, vielleicht ist Allen Robinson wirklich nicht mehr so gut. Ne? Letztes Jahr bei den Bears, jetzt bei den Rams. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, ich mag den Typ einfach. Der hat sonst vorher immer produziert und
Ja, es ist
er ist ja
jetzt
auch
auch
nicht
schon,
verletzt oder so.
er ist halt auch schon 29. Das ist langsam so
Ja,
ein
das
Alter
stimmt.
bei Wide Receivern, wo man nicht mehr so spritzig ist und so weiter. Also viele
Ich
Jahre
würde
hat
ihn
er nicht
trotzdem noch
mehr.
nicht ganz
Ja,
abschreiben.
also für diese Saison auf jeden Fall noch nicht. In Dynasty wäre das ein bisschen was anderes vielleicht, aber.
Ja, dann kannst du auf ein, zwei gute Spiele hoffen in deinem Stil und dann an irgendeinen Contender verkaufen am besten.
Genau.
Aber gut, wir wollen nicht in
Genau.
deinem Stil, dann hört gern bei Dynasty Flow rein, nicht bei uns.
Ja.
Okay, Super. Dann eine letzte Frage, die hatten wir auch letzte Woche schon. Ich hatte sie aber nicht mit aufgenommen, weil sie schon mehr oder weniger im Discord beantwortet wurde. Ich wollte sie aber trotzdem nochmal aufnehmen, weil ich glaube, dass es sehr interessant für alle sein kann. Und nicht jeder liest vielleicht im Discord mit. Und zwar hat Dottore46 gefragt, wie ist das jetzt, wenn man nochmal über einen möglichen Regelverstoß Rückfragen hat? Mit wem schreibe ich da sozusagen? Also, wir wollen nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Es gibt ja bei uns den Liga-Commish, den Conference-Commish und seit dieser Saison einen Inaktivitäts-Commish. Der liebe Michael hatte auch eine kleine Bonusfolge zu den neuen Inaktivitätsregeln gemacht. Die dauert, glaube ich, 20 Minuten oder so. Hört da gerne nochmal rein. Trotzdem will ich es ganz kurz nochmal anreißen. Also egal was ist, wenn irgendein Problem in der Liga aufkommt, wenn ihr eine Frage habt oder sonst irgendwas, ist euer allererster Ansprechpartner erstmal in der Liga-Commish. Die sind meistens so gut gebrieft und sind schon im zweiten oder dritten Jahr dabei, dass die euch in wahrscheinlich 90% der Fälle helfen können. Wenn das aber mal nicht der Fall ist, wird genau dieser Liga-Commish sich mit uns als Conference-Commish auseinandersetzen. Und spätestens da ist es eigentlich geklärt, weil wir müssen einfach eine Entscheidung treffen. Wenn es wirklich sehr komplex ist, stellen wir es bei uns in die Gruppe, wo alle Conference-Commish Zugriff drauf haben und wir werden das diskutieren. Aber eigentlich ist alles übers Regelwerk irgendwie abgedeckt. Wenn, jetzt kommt die Frage nach dem Inaktivitäts-Commish. Das ist der liebe Peter, unser Albatros. Der kommt nur ins Spiel ab Woche 12 sozusagen. Also, wenn wirklich jemand disqualifiziert wird und sein Team sozusagen wird ja auf Null gesetzt und er verliert alle Spiele in den ersten 11 Wochen, aber wir haben ja das Problem, dass wir 14 Wochen Regular Season haben und wir wollen da keinen bevorteilen oder so und deswegen wird dieser Inaktivitätskommisch dann dieses Team übernehmen und die Aufstellung dort machen. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Du guckst gerade.
Nee, alles gut, alles gut.
Wir nehmen immer mit Video auf, deswegen muss ich kurz mal nachfragen. Und wird da die bestmögliche Aufstellung machen, sodass keiner irgendwie den Vorteil hat, nur weil die Spielplanauslosung ihn zweimal auf den inaktiven Spieler gelost hat, dass er da zwei Siege davon trägt. So, ich hoffe, das hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, war jetzt nur ganz kurz angerissen, wie gesagt, der Verweis auf die Extra-Folge mit Michael. Hast du noch was zu ergänzen
dazu? Nö, eigentlich gar nicht.
Perfekt. Dann kommen wir schon zum Thema der Woche. Mir fällt auf, ich muss mich mal entschuldigen, ich wollte eigentlich einen Ausblick auf die Folge geben und mal strukturiert sagen, was heute eigentlich drankommt. Da habe ich einfach nur komplett übergangen. Wird nächste Woche wieder besser, tut mir leid. Also, das Thema der Woche hat Sebastian heute angesprochen. Und wie bist du darauf gekommen?
Genau, einer hat mich privat angeschrieben, mit dem ich jetzt schon häufiger schreibe, ob wir nicht wieder dieselbe, das haben wir letzte Saison gemacht, da habe ich mir die Draft-Spots angeguckt und so ein bisschen geschaut in den Ligen. Wie erfolgreich, also waren, wo haben die erfolgreich in der Saison waren, an welchem Spot haben die gepickt oder gedraftet? Und da rührte die Frage auch her, das werden wir auch auf jeden Fall nochmal die Saison uns angucken, aber dazu wollen wir noch ein paar Wochen ins Land gehen lassen, weil es wird ja erst interessant, wenn die Sample-Size groß genug ist. Aber was ich dann eigentlich spannend fand daraus, ich finde, man merkt schon aus den ersten 3 Wochen, dass sich so Tendenzen bilden, welche Spieler ein gutes Fantasy-Jahr haben und welche eher nicht so. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es häufig die Wide Receiver sind, die mir eigentlich ganz gut gefallen, die in den ersten Runden früh gegangen sind, zum Beispiel jetzt Cooper Kupp oder Stefon Diggs. Eigentlich auch Justin Jefferson, der vor allem gegen die Packers eine extrem gute Woche hatte in Woche 1. Die gefallen mir sehr gut, oder auch Andrews. Aber die Running Backs, da finde ich, ist es ganz arg schwer. Und die meisten Running Backs enttäuschen mich irgendwie dieses Jahr bisher. Allen voran natürlich an den beiden ersten Picks wurden sie meistens genommen. Jonathan Taylor und CMC. Die punkten zwar relativ solide, so sagen wir zwischen 10 und 15 Punkten in unserem Format, aber sie spielen halt nicht mehr dieses 25, 35 Punkte Spiel, das sie sonst immer so hatten. Und weil ihnen einfach momentan die Touchdowns fehlen und sie eine Offensive spielen, die sich selber limitiert. Vor allem auch durch den Quarterback. Und das finde ich einfach eine interessante Frage dieses Jahr. Was machen wir mit den Running Backs? Und da haben wir uns überlegt, dass wir da ein bisschen mal in dieser Folge drüber quatschen.
Genau, das Thema der Woche soll also das Running Back-Dilemma sein. So haben wir es einfach mal getauft. Oder ich habe es einfach mal so getauft. Ich hoffe, du kommst damit zurecht. Ja, Du hast ja schon ein bisschen deine Meinung dazu ein bisschen einfließen lassen. Ich bin da gar nicht so skeptisch wie du, was die Running Backs da angeht. Weil, man muss sich, klar, sind die Wide Receiver gerade die richtig abliefern. Du hast da einen Jefferson in der ersten Woche, einen Amon Ross St. Brown in den zwei Wochen danach und so weiter. Aber, okay, St. Brown war jetzt vielleicht das falsche Beispiel. Trotzdem musst du ja noch zwei Running Backs aufstellen, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich es trotzdem nicht verkehrt, so früh Running Backs zu nehmen. Mal, weil natürlich, wenn du jetzt einen Jefferson hast in der ersten Runde, hast du dafür aber keinen CMC, keinen Taylor, keinen Barkley, keinen Kamara oder sonst was, die jetzt vielleicht noch nicht so 100% punkten. Aber die musst du ja trotzdem irgendwie ausgleichen wieder mit anderen Running Backs, die du später holst. Und von daher finde ich es überhaupt nicht falsch, das gemacht zu haben. Und es wirkt jetzt wahrscheinlich so, weil die Top-Performer eher die Wide Receivers sind. Aber man muss das ja immer im Verhältnis zu den Punkten, die die anderen Running Backs, die dann bringen, wieder ins Verhältnis setzen und dann die Differenz daraus bilden. Und dann, glaube ich, ist die Diskrepanz gar nicht mehr so hoch.
Das stimmt schon einerseits, aber ich finde die Running Backs, die am meisten überraschen oder die am meisten überzeugen, sind für mich momentan eher die, die sogar relativ spät gepickt worden sind. Also gut, Patterson hatte zum Beispiel auch ein schlechtes Spiel, aber der hatte jetzt auch ein richtig gutes Spiel, was ich so von ihm nicht erwartet hatte. Oder auch Edmund sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und auch Singletary sieht ganz in Ordnung aus. Das sind jetzt keine, die 20 Punkte plus machen, aber die machen halt ihre 10 Punkte und damit nicht wesentlich viel weniger als Jonathan Taylor oder CMC, aber du hast sie halt in Runde 6, 7 gepickt. Ein Extrembeispiel ist da sicherlich Clyde Edwards-Helaire, der gefühlt 20 Punkte momentan pro Spiel macht und halt in Runde 4, 5 meistens ging. Und das sind momentan die performen fast besser, also zumindest im Verhältnis zu ihrem Draftspot, als die Top-Running-Backs eigentlich.
Da werfe ich aber ein, wenn du jetzt derjenige bist, der so einen Justin Jefferson in der ersten Runde bekommen hast, dann heißt es aber noch nicht, dass du auch einen der Spieler, die du gerade aufgezählt hast, auch in den späteren Runden bekommst. Ja. Es kann also gut sein, dass du diesen Top-Performer auf Wide Receiver hast. Die Chance ist dann aber trotzdem noch da, dass du auf Running Back ziemlich leer ausgehst. Und das hast du dann zwar mit einem JT oder einem CMC, kannst du es einfach ein bisschen abfedern. Auch wenn die nicht top performen, hast du trotzdem eine höhere Baseline, als wenn du dann plötzlich Running Backs aufstellen musst, die vielleicht nur 2 oder 3 Punkte machen. Deswegen, ich bin immer noch ein Verfechter von Running Back First, wie man merkt. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, warum die dieses Jahr nicht so gut performen, wie die Mannschaften spielen. Mhm. Also das wird tatsächlich gerade die Goal-Line-Carries, meiner Meinung nach, werden viel mehr aufgeteilt. Ja. Es geht nicht mehr darum, dass die Workhorses, die, so wie wir sie immer nennen, die fast die ganze Zeit auf dem Feld stehen. Ja, nee, da kommt dann halt auch, obwohl der Andre Swift auf dem Platz steht, ein Jamal Williams und nimmt die Touchdowns weg. Oder ein AJ Dillon bei Aaron Jones. Oder ein Samaji Perine bei Joe Mixon. Oder wie auch immer. Und das ist halt was man jetzt vorher nicht unbedingt gesehen hat. Und dann hast du eher das Problem, dass du bei den späteren Running Backs, die du dann hast, wie in Samaji Perine oder sowas, die du vielleicht sogar übers Waiver bekommst, dann musst das wie beim Titan fast, bei den schlechteren Titans, dass du auf den Touchdown angewiesen bist. Ja. Und dann nehme ich doch immer noch lieber einen CMC oder JT, der vielleicht nur 10, 15 Punkte pro Spieltag macht, aber die habe ich halt jede Woche trotzdem.
Ja, ist ein fairer Punkt. Ich finde halt, wie gesagt, dieses Jahr kann es sich vielleicht mal rentieren, wenn du nicht früh auf Running Backs gegangen bist, vielleicht sogar Zero-Running-Back-Strategie gefahren bist. Und das finde ich halt dieses Jahr spannend. Und das, was du ansprichst, ist für mich ja eigentlich ein übergeordnetes Thema. Da kann man sicherlich einen eigenen Podcast-Folge drüber machen, die lange geht. Das will ich jetzt gar nicht so ausreizen. Aber das finde ich ja auch ganz spannend, dass viele Teams eben, wie zum Beispiel die Packers, bewusst drauf setzen, 2 Running Backs zu spielen und die viel auf dem Feld zu haben. Das hieß es ja auch bei den Colts am Anfang der Saison, wo der Head Coach gesagt hat, Frank Reich, er will, dass Nyheim Hines mehr auf dem Feld steht und dass Jonathan Taylor nicht jedes Play auf dem Feld steht. Und dass die eben auch ihre Pausen bekommen. Und für die reale NFL ist das sicherlich sehr spannend und sorgt dafür, dass möglichst viele Spieler ins Spiel involviert sind. Für Fantasy ist das aber halt eine absolute Katastrophe. Und so ist es. Gerade bei Kadern wie wir, wo wir jetzt sagen, wir müssen 2 Running Backs aufstellen, ist das halt wirklich eine Frage, wo sich das langfristig hinentwickelt. Fantasy entwickelt sich ja auch immer weiter und ist dynamisch. Also am Anfang, als ich angefangen habe, Fantasy zu spielen, war der Standard noch, dass man keine Punkte pro Reception hatte. Und inzwischen ist es der Standard, dass man einen Punkt pro Reception hat, um die Receiving Running Backs ein bisschen zu supporten und auch die Wide Receiver in einer gewissen Art und Weise nicht nur auf die Yards aus, dass es halt nicht nur auf die Yards aus, drauf ankommt. Und da bin ich halt gespannt, ob es da vielleicht auch eine Anpassung gibt und man sagt, okay, vielleicht werten wir anders Running Backs, vielleicht gibt es mehr Punkte für Yards, vielleicht gibt es mehr Punkte für Rushing Touchdowns etc. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das einzustellen, um vielleicht eben dieser Situation auch Herr zu werden, dass du trotzdem mit zwei Running Backs spielen kannst, auch wenn die Running Back-Situation sich in der realen NFL momentan eher verteilt als auf einzelne Spieler bleibt. Also da bin ich gespannt, wie so sich da, was sich da so in der Zukunft tut.
Ja, als du gesprochen hast, ist mir direkt schon das Thema für nächste Woche eingefallen. Ich will es jetzt aber noch nicht anteasern, weil es ist, glaube ich, sehr sneaky und da haben noch nicht so viele Leute sich drüber Gedanken gemacht. Das werden wir im Nachgespräch mal kurz beleuchten, ob das vielleicht wirklich ein Thema sein könnte, was man hier aber auch behandelt. Es geht dann, das kann ich kurz ansneaken, es geht um Quarterbacks auf jeden Fall. Ja, aber an sich gebe ich dir vollkommen recht. Also das Spiel verändert sich, das merkt man ja auch, es wird ja darüber diskutiert, dass es die Tight-End-Position gar nicht mehr gibt, dass da ein Receiver-Flex eingeführt wird oder dass man den Tight-End so aufwertet, dass er mehr Punkte bekommt und so weiter. Und genau das könnte man bei Running Backs tatsächlich auch machen. Oder man könnte auch wieder von diesem One-PPA ein bisschen runtergehen, um die Running Backs auch wieder ein bisschen aufzuwerten. Das ist, wobei dann ja, die so ein Austin Eckler leidet dann halt darunter, der halt 8 Targets hat oder sowas, das stimmt. Ich finde das total schwierig und bin auch super gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Ich bleib dabei, wenn du früh Running Backs gehst, hast du trotzdem einen größeren Shot auf noch relativ gute Wide Receiver am Ende zu bekommen, weil es einfach viel mehr Wide Receiver gibt als andersrum. Und ich mache mir noch nicht so sehr viele Sorgen wie du und ich glaube auch ein CMC und ein JT fangen sich die Saison noch und die werden noch genug Spiele über 20 Punkte machen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, also ihr fangt jetzt auch nicht an, jetzt JT und CMC zu benchen oder sowas, aber ich finde halt, man merkt schon so in dieser Saison, dass es halt eine Tendenz gibt, wo das halt hingeht. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir noch so viele Performances von Running Backs diese Saison sehen, wo ein Running Back über 30 Fantasy-Punkte macht. Da könnte es sein, dass wir dieses Jahr deutlich weniger sehen als in den letzten Jahren.
Genau, aber dann bin ich auch, wenn man vorher nochmal zurückblickt und sich den Draft anguckt, dann bin ich tatsächlich auch eher der Meinung, dann sollte man komplett Running Back weglassen am Anfang. Dann sollte man wirklich auf die Wide Receiver gehen, wo man sicher ist, dass man die Punkte kriegt, zum Beispiel in der ersten Runde Cooper Cup, in der zweiten Runde, wen kriegt man da vielleicht noch? Ein Chase am Ende der zweiten Runde oder sowas. Ja. Könnte ja sein, irgendwie so 1-10 und 2-3 oder sowas.
Dass ja, oder Adams bekommt. Oder sowas.
Ja, genau. Also die halt einen guten Floor auch bieten und die aber auch super Upside haben und auch ausbrechen können. Und dann in der dritten, vierten Runde Gabe Davis oder was weiß ich und solche Spieler noch dazu. Und dann wirklich auf dem Waiver aktiv werden und sich da die Running Backs holen, die dann, wie jetzt ein Jeff Wilson
oder, ja, genau.
Oder was haben wir noch, wer hat sich jetzt verletzt letzte Woche? Hier, DeAndre Swift, genau, ein Jamal Williams, dass man die dann holt und so sein Kader dann ausgleicht. Das muss man, ich meine, die letzten 3-4 Jahre zeigen es ja, die Running Backs verletzen sich leider immer irgendjemand und die ersten Waiver-Aktivitäten, die großen, sind eigentlich immer die Backup-Running Backs. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben vorhin zwei Fragen ja mehr oder weniger übersprungen, weil wir über die Spieler jetzt noch reden wollten. Und,
ja, stimmt.
Wir haben jetzt die namentlich nicht genannt, aber das sind ja auch genau solche Running Backs, von denen man einfach ein bisschen mehr erwartet hatte. Ein Austin Eckler zum Beispiel, ne, hatte, glaube ich, im letzten Spiel nur 6 Rushing Attempts, ja. Dafür noch 8 Targets oder so. Aber das ist natürlich nicht das, was man von ihm gewohnt ist, nur 6 Rushing Attempts. Ne? Also das ist viel, viel weniger als die letzten Jahre, gar keine Frage. Und das bereitet mir auch Kopfzerbrechen. Trotzdem, ein Austin Eckler wäre ein Trade-Target für mich. Ich würde den versuchen, mir zu holen.
Ja, verstehe ich auch, wie gesagt. Aber ich finde zum Beispiel, Eckler ist eben ein richtig gutes Beispiel. Seine Rushing-Attempts gehen extrem stark nach unten. Also das müsste man jetzt nochmal statistisch belegen, aber so gefühlt zumindest. Und da erlebt halt momentan von seinen Receptions, gerade in Halfpoint PPA kriegt man ja da trotzdem immer noch einen halben Punkt für. Und ich finde, es gibt zwei Running Backs dieses Jahr, die in den ersten zwei Runden normalerweise gingen, die mich wirklich überraschen. Da kommen wir zu einem Namen, den wir vorher eben auch hatten in der Frage. Das sind für mich Barkley und Nick Chubb auf jeden Fall.
Nick Chubb, ja.
Und Nick Chubb ist zum Beispiel so einer, er ist jetzt keiner, der viele Bälle fängt, aber er kriegt halt wirklich noch diesen Running Back Workload, den man sehen will, und kriegt seine 15 bis 20 Attempts mindestens, trotz dessen, dass Hunt sogar ja auch noch da ist, und macht da echt viel noch Rushing Yards und kommt dann auch zu Rushing Touchdowns. Und deswegen, den finde ich dieses Jahr echt richtig stark. Gut, muss man auch mal abwarten, ob das mit, nach, wenn Deshaun Watson wieder zurückkommt, ob sich das ein bisschen verändert und das Passing Game wieder ein bisschen wichtiger wird bei den Browns. Aber ihn und Barkley, wie gesagt, finde ich überraschend. Aber sonst enttäuschen mich fast alle Running Backs so, die in den ersten zwei Runden gepickt worden sind. Schon zumindest,
ja,
nicht jede Woche, aber in vielen Wochen.
Gefühlt haben ja auch alle so ein bisschen Zwickerchen, ne? Ja. Und Wehwehchen und was weiß ich. Ich habe das mal aufgeschrieben. DeAndre Swift, momentan Schulter, fällt bis nach Detroits Bye-Week aus. Also mindestens jetzt zwei Spiele, danach kommt die Bye-Week. So, dann haben wir Dalvin Cook, Schulter. Okay, er soll angeblich Woche 4 wieder spielen, wird wahrscheinlich aber auch ein bisschen mehr Madison wieder abgeben. Montgomery, Knie, Knöchel, fand ich auch interessant. Knie und Knöchel, so nah ist das nicht beieinander. Weiß nicht, worauf sie sich da festlegen wollen. Soll wohl auch Woche 4 wieder spielen, Khalil Herbert soll aber mehr sehen. So, dann hast du noch einen Alvin Kamara, hat seine Rippen. Das soll wohl nicht ganz so schlimm sein wie bei den anderen, der soll wohl auch die normale Workload bekommen. Und Elijah Mitchell, der jetzt noch 4 bis 6 Wochen ausfällt und da an Jeff Wilson momentan steht. Und das ist das, was ich meinte. Es gibt immer so ein paar Spieler und da musst du dann halt, wenn du Running Back spät gehst, da musst du da sein und die Idee holen. Aber das macht es halt einfach so schwer, wenn die dann auch, die kommen ja nie richtig zurück, wenn sie fit sind, sondern die kommen immer so, ach ja, so fit gespritzt oder so. Ja. Nochmal schön die Pferdesalbe auf die Schulter geschmiert und was weiß ich, damit du irgendwie was machen kannst. Und das ist halt auch ein großes Problem. Ich würde lieber haben, dass die den auf IR setzen. Ich kann den auch auf meine IR-Liste packen und dann warte ich von mir aus 4 Wochen und habe danach einen fitten Spieler wieder, als immer diese Spieler, die nach 2 Wochen oder nach einer Woche direkt wieder reinkommen und halt nur so halb fit sind. Weil dann kommst du immer mehr in diese Backfields, wo es sich aufgeteilt wird zwischen zwei Spielern. Und das ist für Fantasy einfach scheiße.
Ja.
Entschuldigung, muss man einfach mal so sagen. Ja, einen Spieler haben wir noch vergessen in der Frage. Der Nico Fortunatus hat ja gesagt, der Javonte Williams bereitet ihm auch Kopfschmerzen. Aber der gehört halt in dieselbe
Riege. Genau.
Das, ja, Melvin Gordon war letzte Woche der den Touchdown gemacht hat. Ne?
Ja, aber
Javonte.
Ja, Javonte hat keinen Touchdown bekommen, hatte auch keinen Goal-Line-Carry, glaube ich. Aber das Problem ist halt auch hier, es gab drei Möglichkeiten, also in einem, sie hatten einen Down, wo sie einen Touchdown per Rush erzielen konnten und das ist dann Melvin Gordon reingelaufen. Aber sonst hatten die Running Backs einfach nicht die Möglichkeit, hier ein richtig gutes Spiel zu haben, weil die Offense nicht funktioniert. Da kann man jetzt drüber reden, ob der Split jetzt nun für Javonte oder für Melvin Gordon ist, aber auch Melvin Gordon wäre ohne den Touchdown nicht aufstellbar gewesen. Und selbst wenn du sie kombinierst, ohne den Touchdown wäre das keine besonders gute Performance von einem Running Back gewesen. Und das macht mir halt einfach Sorgen, dass so ein bisschen momentan die Opportunity für die Running Backs fehlen. Also muss man jetzt wirklich mal abwarten, wie sich das so weiterentwickelt, aber ich sehe hier ein Thema auf uns zukommen, was ich sehr spannend finde.
Also auf jeden Fall, ich glaube, wir können das Thema der Woche damit abschließen, aber ich würde das auf die Halte legen und das gucken wir uns in ein paar Wochen nochmal.
Ja.
Weil das ist natürlich interessant, was wir jetzt gesagt haben oder was die NFL uns gerade hergibt, ob sich das über die nächsten Wochen auch bestätigt oder ob es da doch wieder einen Turnaround gibt. Ich glaube, das schreibe ich mir so auf und dann darfst du direkt loslegen mit unserem letzten Punkt heute. Und zwar, letzte Woche haben wir uns ja die Bundesliga angeguckt und wir wollen das ja im 2-Wochen-Rhythmus jetzt immer ändern. Und zwar ist diese Woche die Champions League dran. Da hast du jetzt wahrscheinlich einen Recap von Woche 1 bis 3 erstmal gemacht, ne?
Ja, genau.
Auf geht's.
Das geht auch ein bisschen schneller vielleicht als letztes Jahr, als letzte Woche mit der Bundesliga schnell gerettet. Es gibt ein Team, was 3-0 steht, das ist Tampa Bay Bucks. Der hat auch die meisten Points vor. Und das Team, was letzter ist, auch gibt nur ein Team mit 0 und 3, das ist tatsächlich unser lieber Noel, über den wir schon geredet haben, der Nolski. Der hat aber ein bisschen Pech, der wäre nach Points vor, also die gesamten erzielten Punkte nach den 3 Wochen, insgesamt 8er. Also da hat er auch ein bisschen Matchup-Pech. Genau, und dann gehen wir noch die restlichen Spiele einmal durch, damit ihr sie auch einmal gehört habt und dass sie gewürdigt worden sind. 2-1 stehen Joey Main, Fidel Castro, ich glaube, den kennst du.
Der Fidel Castro! Ja, herzlich willkommen.
Robin Hood, Ren, glaube ich, heißt der, würde ich ihn aussprechen. Broccoli X, ich weiß nicht, X vielleicht, aber ich finde Broccoli X hört sich cooler an. 1 und 2 stehen Stefan Brady, Paul Faese, Jukebox Fabi, Hyper Lurch und Ben Black 83.
Ich glaube, Brokkolix ist einfach ein Geier. Okay, der muss. Ah, der. Vielleicht schneide ich den raus. Ich überlege es mir.
So. So, nochmal kurz vielleicht zur Erklärung: Wie kommt die Champions League zustande, falls ihr das noch nicht wusstet? Die Champions League wird am Ende, also wird verglichen von allen 1000, in dem Fall 1536 Mitspieler, die wir haben, wird verglichen, wie sind die Points vorgewesen. Dabei ist, glaube ich, der Rekord tatsächlich egal, den man am Ende der Saison hat. Interessant ist nur, wie viele Punkte hat man über alle 17 Spiele
erzielt. Nein, alle, über die Record
of Season. Alle 14 Spiele erzielt. Und dann werden die besten 12 Teams genommen und die kommen dann im nächsten Jahr in die Champions League. Und das waren eben letztes Jahr diese 12 Spieler, die haben sich dafür qualifiziert und spielen dann quasi noch eine Extra-Liga neben der Downset-Talk-Liga. Genau, und ihr könnt das Ranking, also das Champions-League-Quali-Ranking auch auf unserer Website jederzeit einsehen und das wird dann auch immer aktualisiert nach jeder Woche. Und davon hatten wir es ja auch vor, dass du da eben auf Platz 30 bist. Und ich habe jetzt mal geguckt, wie ist die aktuelle Performance so in der Liga? Wären die mit ihren Punkten, die sie aktuell in der Champions League machen, denn dieses Jahr dabei? Wären sie da in dem Ranking? Und da muss man sagen, selbst der Beste, der 361 Points vorhat, wäre nicht in den Top 100. Also wie gesagt, das zählt nicht. Es zählt die Performance in den Down-to-Talk-Ligen. Und da habe ich dann nochmal gesehen, der Broccoli X ist tatsächlich...
Brokkolix.
Ich nenne ihn so. Ganz am anders.
Ja, ich weiß ja auch nicht, wie er ausgesprochen
wird. Ist tatsächlich sogar auf Platz 10 aktuell im Champions League Quali Ranking mal wieder. Also, boah, Stand stark. Jetzt wäre er auch wieder qualifiziert. Also, muss man mal sehen, wie das weitergeht. Aber das finde ich natürlich interessant, dass der aktuelle Teilnehmer auch dieses Jahr in der Down-to-Talk-Liga ein gutes Jahr erwischt hat. Zumindest einen guten Start.
Scheint kein Zufall zu sein.
Ja. So, insgesamt finde ich aber die Liga relativ ausgeglichen. Ich habe mir auch den Draft angeguckt. Da gibt's nicht viel, was man jetzt hier noch groß analysieren kann. Ich habe noch ein kleines Spiel jetzt gleich vorbereitet. Zuvor komme ich aber auch noch auf die drei wichtigsten Sachen, die vielleicht passiert sind in der Liga. Zunächst gehen wir mal noch den Waiver schnell durch. Eigentlich war auf dem Waiver nicht viel los. Aus was halt jetzt krass unnormal ist. Aber eins ist mir aufgefallen, Hunter Renfrow wurde vor ein paar Tagen vom Waiver geholt, weil er von einem Spieler getroppt worden ist und wurde für nur 3 Dollar von einem Spieler wiedergeholt. Wie siehst du das? Hättest du Hunter Renfrow entlassen? Der war ja letzte Woche out und wurde wahrscheinlich entlassen, weil er zu viele Spiele hat und dann...
Ja, das war ja mein allererster Trade in meinem Leben mit Michael. Wir haben uns ja groß gefeiert. Da habe ich ja Devin Duvernay abgegeben und habe Hunter Renfrow für bekommen. Ich bin heute immer noch zufrieden, auch wenn er jetzt letzte Woche out war. Und ich würde ihn nicht droppen. Nein, ich würde ihn behalten.
Aber hättest du mehr als 3 Dollar geboten, wenn er zum Beispiel in deiner Liga jetzt auf dem Waiver gewesen wäre?
Ja, kommt jetzt auch natürlich darauf an, welche anderen Wide Receiver ich so hätte. Aber ich denke mal schon, dass ich, man spricht ja oft in Prozenten, wir spielen mit 100 Fab, also 10% hätte ich bestimmt ausgegeben, wenn nicht sogar mehr.
Also da fand ich 3 Dollar tatsächlich relativ niedrig.
Ja, ich glaube irgendwas zwischen 10 und 20 wäre fair für Hunter Renfrow.
Aber insgesamt ging auch noch nicht viel Geld. Ich glaube, beim Durchgucken war der teuerste Waiver Claim 30 Dollar oder 25 Dollar in dieser Liga. Also generell haben noch viele Teams recht viel Geld. Dann kommen wir zu den 2 Trades, die bisher passiert sind. Der erste war genau vor einer Woche, am 21. September. Und jetzt musst du ein bisschen aufpassen, weil es sind jeweils 3 Spieler involviert. Also
oh, ich brauche einen Zettel. Fangen wir schon an.
Und zwar haben Hyperlurch und Broccoli X getradet.
Wie heißt der, Sebastian?
Immer noch so.
Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Aber okay, weiter geht's.
Und Hyperdurch hat Keenan Allen, Brandon Cooks und
Najee... Nicht so schnell. Brandon Cooks, ja?
Und Najee Harris.
Okay. Stark. Weiter?
Und Brokkoli X hat Allen Robinson, Chase Edmonds und Jamar Chase.
Okay, und Jamar Chase. So, jetzt gucke ich mir das mal ganz kurz an. Ich bin spontan auf der Seite Keenan Allen, Brandon Cooks und Najee Harris.
Ja, ich fand's tatsächlich sehr interessanten Trade. Also, die waren zuvor Starter bei ihren Teams und da wurde quasi einmal das halbe Team ein bisschen, auf jeden Fall gut durchgewechselt. Aber ich bin tatsächlich eigentlich auch eher bei dem Team mit Keenan Allen und Najee Harris. Aber ich finde es tatsächlich einen ziemlich fairen Deal. Also je nachdem, wie Allen Robinson sich jetzt noch entwickelt, aber finde ich jetzt gar nicht so weit weg
voneinander. Hast du die Records der beiden Spieler gerade?
Ja, also Brokkoli X ist 2-1 und Hyperleuch ist 1-2. Also,
okay. Weil für mich ist das eher so ein Trade, eigentlich ist es ein 2-2-Trade. Allen Robinson würde ich jetzt erstmal bei dem großen Namen rausnehmen. Und ich glaube, da wollte sich einfach jemand mit Jamar Chase auf Wide Receiver in der Spitze verbessern, hat dafür ein bisschen Breite abgegeben. Aber ich finde, dafür ist halt Keenan Allen und Brandon Cooks zusammen zu teuer. Mhm. Also dann hätte ich einen von den beiden und dann noch eine Kategorie ein bisschen drunter genommen als zweiten Wide Receiver. Und Najee Harris, ja, das sind wir wieder bei unserem Thema der Woche, ne? Ist auch so ein schwieriger Fall. Der sieht auch immer weniger da bei Pittsburgh. War ja letztes Jahr wirklich ein komplettes Workhorse da. Ja, und Chase Edmonds, ich bin einfach kein Fan vom Miami Backfield. Also egal, ob Mostert, Edmonds oder wer da sonst so rumspringt. Deswegen, von den Namen her, sind halt einfach drei Spieler, die ich mag. Keenan Allen, Brandon Cooks und Najee Harris. Und ich bin ja so ein Bauchspieler und habe nicht so viel mit Analytics am Hut. Deswegen bin ich ganz klar bei der Seite. Wobei Jamar Chase zu haben halt auch einfach geil ist.
Ja, ich finde halt, Edmonds ist nicht so ein krasses Downgrade zu Najee Harris, wie man vor der Saison gedacht
hat. Das meine ich ja.
Und auch Allen Robinson. Also für mich ist es Keenan Allen versus Chase, Brandon Cooks versus Allen Robinson und Najee Harris versus Edmonds im Endeffekt. So wird's
ich mir. Ja, ich finde, aufteilen. Das geht halt nicht so richtig. Allen Robinson kann ich irgendwie nicht richtig mit reinnehmen.
Ja, also Allen Robinson war ja im Draft meistens so Runde 6. Das kommt ungefähr mit Brandon Cooks hin. Und klar, jetzt liefert er lang nicht so ab, wie erwartet. Aber Brandon Cooks hatte jetzt eben auch eine schlechte Woche. Also ich finde,
ja, das stimmt schon.
Kann man schon irgendwo argumentieren. Und seine Woche 1 war jetzt auch nicht so überragend. Also generell ist ja Cooks in die Saison nicht so gut gestartet, wie erwartet. Ich denke, das kann man sicherlich sagen. So, dann gab es tatsächlich noch einen zweiten Trade und der war heute, also sehr brandaktuell. Du hast mir einen Stift gezückt, wie ich gerade gesehen habe. Er gibt Adam Thielen ab und Breece Hall, also Hyperdurch war wieder involviert, gibt Adam Thielen und Breece Hall ab und bekommt dafür James Conner.
Oh, da kommt nichts weiter?
Nee, das war's dann.
Ah, auch da, Connor, wie ist da der Verletzungsstatus?
Ich glaube, er soll wieder spielen. Der hat ja auch
jetzt. Er hat ja auch letzte Woche, aber ein bisschen weniger
gesehen. Genau, reduziert gespielt.
Okay, also ist da auch nichts wieder aufgerissen.
Also man kann auch mal, also ich kann mal kurz, Connor hat bisher in dieser Saison 6, 7 und 13 Punkte gemacht. Also 13 im ersten Spiel, glaube ich, und 6 im letzten jetzt. Beziehungsweise 6 in dem Spiel, wo er sich verletzt hat und deutlich weniger gespielt hat, um 7 im letzten. Und Adam Thielen hat jetzt letzte Woche 15 Punkte gemacht und Breece Hall macht eigentlich so bisher jede Woche circa 10 Punkte.
Wenn da bei Connor noch was dabei wäre, könnte ich drüber reden, aber so finde ich es ganz klar, Thielen und Hall. Vor allem, weil ich Hall auch, ich habe das Gefühl, der übernimmt langsam so ein bisschen. Carter sieht ein bisschen weniger und die setzen Breece Hall da ein bisschen mehr ein. Ich bin bei Thielen und Hall.
Ich finde halt, bei Hall ist es ähnlich wie bei Eckler, muss ich sagen, dass halt Hall viel da übers Receiving Game kommt und gar nicht so viele Rushing Attempts hat. Ich mache gerade die Seite
auf. Aber ist das nicht komisch? Ich meine, Michael Carter war ja letztes Jahr auch kein schlechter Receiving Back. Also es ist...
Ja, ich verstehe auch ehrlicherweise nicht, warum sie, wenn sie Carter haben, der letzte Saison echt nicht schlecht aussah, überhaupt Hall gedraftet
Ja,
haben.
das
Aber sie haben ja
anderes Thema.
schon was vor. Ich meine, du musst dir mal angucken. Breece Hall, Rushing Attempts über die ersten 3 Wochen 6, 7 und 8 Rushing Attempts. Seine Targets im Receiving Game 9, 1 und 11 im letzten Spiel.
Ja, schon krass.
Und das
Ja.
sind, also 9 und 11, das kriegen Wide Receiver. Gut, die sind jetzt wahrscheinlich auch etwas kürzer. Also, die kriegt er so ungefähr bei der Line of Scrimmage, jetzt nicht 10 Yards weiter vorne oder so. Also wird nicht wie ein Receiver eingesetzt letztlich. Aber er ist halt der Receiving Back hier und kriegt halt kaum Rushing Attempts. Und das finde ich schon spannend. Ja.
Aber abwarten. Ab dieser Woche spielt der Zach Wilson wieder und Joe
Oh,
Flacco
ja.
ist ja auch bekannt für seine Dump-Off-Pässe auf Running Backs. Also es könnte sich da auch ein bisschen ändern, dass die Wide Receiver da wieder ein bisschen mehr sehen, weil Zach Wilson dann doch eher so der ist, der auch mal einen tiefen Schuss wagt und nicht immer nur die kurzen Pässe spielt. Aber trotzdem, ich bleibe bei Seal und Hall.
Gut, so, wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Die Frage ist, wollen wir doch trotzdem noch das Spiel anhängen an Schluss? Also wir sind jetzt bei 1:05.
Also du hast es vorbereitet, es ist deine Entscheidung, ich will es dir nicht klauen. Nicht, dass es wieder heißt wie bei Björn, ich hätte das übergangen und dann müssen wir es wieder hinterher schneiden. Deswegen lasse ich dir jetzt die
Also es ist
Entscheidung offen.
wieder ein Spiel, wo wir zwei Teams vergleichen. Und es geht wieder um die Champions League. Ihr könnt theoretisch mitmachen. Und eben auch Punkte vergeben. Ja, wie gesagt, wenn ihr sonst jetzt abschalten wollt, könnt ihr auch wegen mir schon abschalten. Aber
Sehr gut.
wer sich das Spiel noch anhören will, kann sich das auch gerne noch anhören.
Ihr verpasst was.
Ja. Dominiks grandiose Einschätzung bezüglich Spielern verfasst ihr, wenn ihr jetzt abschaltet.
Ja, der immer richtig liegt.
Ja, also mir hat es letzte Woche ja wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Spiel, muss ich sagen.
Zwei von sechs, ich weiß es noch,
Ja, das
als ob
war
es
hart,
gestern war.
aber ja. So, diese Woche läuft es wie gesagt so: Ich nenne zwei Spieler und man kann pro Spieler bzw. pro Position, also ja, pro Spieler quasi 3 Punkte vergeben in dem Duell. Ihr könnt euch entscheiden, wollt ihr 3 Punkte dem einen Spieler geben oder 3 Punkte dem anderen, 2:1 aufteilen oder 1,5 Punkte jedem geben, und weil ihr es ausgeglichen seht, so kann man ein bisschen sehen, wie groß ist bei euch ist die Differenz zwischen den beiden Spielern für euch. Ich habe da auch schon was, also ich habe meine Rankings quasi schon vor der Aufnahme vergeben. Insofern kann ich dann auch schon am Ende dann meine Punktzahlen auch sagen. Kommen wir zum ersten Spieler, um es nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Kyler Murray und Josh Allen.
Aktuell 0-3.
Okay.
Ich finde es zwar super schade, weil ich Kyler Murray so sehr mag. Also es gibt natürlich, legitim ist auch 1-2, aber ich finde aktuell ist Josh Allen so viel besser als Kyler Murray.
Also,
Muss man
ich habe mich
leider.
für 1:2 entschieden, weil Kyler Murray ist für mich nur noch mal ein Level über Quarterbacks wie Jared Goff, Aaron
Ja, es wäre dann
Rodgers,
0-5,
Brady oder
die es ja nicht
sowas.
gibt, aber
Ja, nee,
okay.
aber es ist für mich ist einfach noch Murray
Ja,
noch
da hast du
ein
recht.
Ding drüber, deswegen
Ja.
habe ich 1:2 gemacht. Aber ich kann 0:3 auch nachvollziehen, da war ich auch. Dann Jonathan Taylor versus Joey Mixon.
Jetzt wird Peter wieder sagen, der heißt Joe Mixon und nicht Joey. Das ist ein anderes Thema.
Ihr Verbesserer.
Ja, der liebe Alba. Das nehme ich. Boah. Auch Rest of Season oder nur der
Rest of
aktuelle Stand?
Season,
Okay,
beziehungsweise,
jetzt
ja.
hätte ich. Dann muss ich bei Murray eigentlich auch 1-2 sagen und nicht 0-3. Ich glaube, da kommt noch was. Okay, dann bin ich da bei 2-1 für Taylor.
Dann Singletary gegen Kareem Hunt.
Boah, das ist schwer, finde ich.
Ja.
Ah, das. Ich mag ja Singletary gar nicht so sehr, aber der sieht verdammt gut aus diese Saison. Da sage ich 2-1 Singletary.
Okay, spannend. Da hatte ich 1,5 für jeden
Ja, habe ich
gegeben.
auch drüber nachgedacht, aber ich mag sowas nicht. Ich muss mich entscheiden.
Dann Evans versus Stefan Diggs.
Ja. Ach so, Rest of Season. Okay. Ich bin immer beim aktuellen Stand, aber dann sage ich mal 1-2 für Dix.
Dann Jerry Jeudy gegen Michael Thomas.
Oh. Beide angeschlagen.
Grundsätzlich auch ziemlich verletzungsanfällig beide.
Ja, da mache ich jetzt mal 1-5, 1-5.
Oh, spannend. Das war für mich eins der deutlichsten
Siehst du Judy so weit vorne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du Michael Thomas vorne siehst.
Ich sehe tatsächlich Michael Thomas vorne. Also.
Ah, okay. Aber was hat sich hier in den letzten 3 Wochen getan? Das
ist ja. Ich muss sagen, es sieht besser aus, als ich gedacht hatte. Und er macht seine Punkte halt zuverlässig. Also ich habe es mir jetzt rausgeschrieben, er hat eine Average-Punktzahl von 14,4 Punkten pro Spiel. Und diese Denver-Offense sieht so unglaublich scheiße aus. Und Jerry Jeudy sieht dahin aus, wie wenn er gar keine Rolle spielt. Also er steht immer auf dem Feld und er wird wahrscheinlich auch noch besser werden. Aber er hat bisher 7,5 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht. Und das sieht einfach überhaupt nicht gut aus. Also ja. Deswegen war es für mich leider relativ klar hier. Dann Mark Andrews versus Tyler Higbee.
Ja, das ist für mich ein 3-0.
Mhm. Dann kommt jetzt quasi der letzte Starter-Spot. Ich habe dann auch nochmal den besten Benchspieler noch verglichen. Da könnte man jetzt theoretisch auch tauschen, aber ich lasse es mal so. Cam Akers versus Devonta Smith.
Okay, Running Back gegen Wide Receiver jetzt. Mhm. Ich will Cam Akers noch nicht ganz aufgeben. also normalerweise muss man 0-3 sagen.
Mhm.
Aber ich sage 1-2.
Spannend. Dann Michael Carter versus DeAndre Hopkins. Ist natürlich jetzt schwierig, weil er jetzt noch gesperrt ist bis Woche 6.
Aber auch interessant. Boah, das ist wirklich schwer. Ich mache 1,5 zu 1,5.
Oh, okay. Also, jetzt sind wir am Ende angekommen. Die erste Hälfte ist ein Team immer gewesen und die andere immer das zweite. Und du siehst das erste Team wesentlich besser als ich tatsächlich. Ich zähle mal schnell zusammen. 5, 8, 9. Du, 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 du. Bei dir ist es tatsächlich ein 12 zu 12.
Ah, bist schon fertig.
Ja.
Ein 12 zu 12?
Ja. Also,
ja, sehr gut.
Sehr ausgeglichen. Bei mir ist.
Ich will doch alle glücklich machen, unsere Hörer.
Bei mir ist es ein 11 zu 13 für das zweite Team. Und ich habe auch mal mir die Average-Spieler herausgezogen von jedem Spieler und zusammengezogen. Jetzt bei Hopkins natürlich nicht. Dementsprechend und da kam und dann zusammengezählt für jedes Team, da kommt Team 1 auf 90 Punkte im Average und das zweite Team auf 112,2 Punkte im Average. Und ich kann jetzt auch mal auflösen, wer die beiden Teams denn sind, denn das ist der letzte, Noel, Team 1, gegen den ersten im Team 2, den Tampa Bay Bucks.
Noel, siehst du, ich glaube an dich. Du schaffst das noch.
Und auch hier, finde ich, zeigt sich wieder, ein Team kann 0-3 starten, ein anderes 3-0 und ich finde, so weit sind die nicht auseinander. Also, als ich gesehen habe auf dem Draft, dass Noel hier Mark Andrews genommen hat, dachte ich schon, das hat sich eigentlich gelohnt. Er war an 1 dran, deswegen hat er ja Jonathan Taylor gehabt. Und hat dann an 2-12 Mark Andrews genommen. Das war dann, finde ich, definitiv ein Stil. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wie das so, ob er sich dann nochmal fangen kann. Mit Judy, Akers und Michael Carter ist halt die Breite so auf der Flex nicht so da, die man gerne hätte. Und auch seine Bank gibt mit Woods und sowas nicht besonders viel her. Sonst hätte ich ja auch noch einen Wide Receiver gegen Devonta Smith genommen statt Akers. Aber ja, Akers und Carter waren die besten Spieler noch, die ich da gesehen habe.
Und Woods zeigt ja erstmal der Pfeil nach oben. Mal gucken, wie das so weitergeht bei Tennessee. Aber, Noel, du wirst da schon noch was reißen. Nur nicht Letzter werden, das ist die Devise. Ich sage immer Erster oder Letzter, alles andere ist langweilig. Aber, 0-3, man kann, also ganz ehrlich, da ist doch noch alles drin in der Champions League.
Ja.
Das ist, muss man sich noch keine Sorgen machen. Ja, vielen Dank, Sebastian, für das Spiel. Hat auf jeden Fall mir eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Hast du noch irgendwas für die Folge heute?
Oder quasi noch einfach noch eine kurze Erinnerung für euch, denn diese Woche beginnen die London Games und das erste Spiel am Sonntag ist um 15.30 Uhr Vikings gegen Saints. Deswegen achtet auf eure Lineups und versucht sie schon etwas früher zu machen und eben auf das Spiel zu achten, falls ihr Spiele von diesem Team habt. Das könnte bei dem einen oder anderen sonst gegebenenfalls durchrutschen.
Genau, und auch da drauf achten, wie bei den Donnerstagsspielen, nicht die Flex direkt besetzen mit den Spielern, die in dem Spiel spielen. Dann nehmt euch eine Möglichkeit, flexibel auf eurem Roster zu sein. Und was wir beide vergessen haben, was ich letzte Woche aber auch schon vergessen hatte, ist unser Werbeblock. Ihr könnt uns natürlich folgen auf Twitter, auf Instagram, auf wo noch? Auf YouTube. Aber wir laden die Folgen gar nicht mehr hoch. Macht Michael das noch?
Nee, ich glaube nicht, aber ihr könnt auf jeden Fall auf unseren Discord kommen. Und
wir haben auch gar keinen eigenen Discord.
Nicht auf unseren Discord, aber auf den Downside Talk Discord und dort dann in dem Bereich Fantasy Bundesliga oder Fantasy Fragen eure Fragen stellen. Da gucke ich auch ab und zu mal rein und in die Fantasy Bundesliga uns eben eure Fragen und eure Storys schicken.
In den beiden Channels sind wir auf jeden Fall auch aktiv. Und ansonsten findet ihr uns immer unter dstfanfubl. Und wenn ihr uns mal richtig schön die Meinung geigen wollt, Sebastian ist bei Twitter unter Sepp von Hohe zu finden und ich unter der Dominik, jeweils mit dem Ad davor. Wir freuen uns über eure Nachrichten, genauso wie die öffentlichen Nachrichten. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer danke, Sebastian. Es war mir mal wieder eine Ehre, hat sehr viel Spaß gemacht. Grüße noch an den lieben Lutz, der gerade auf der Streckbank liegt und sein Knie wieder ganz machen lässt. Und ansonsten vielen Dank für eure Storys und eure Fragen. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.